Nordmetall Standpunkte, der Politik-Podcast der norddeutschen Metall- und Elektroarbeitgeber. Heute zum Stand der Tarifrunde 2024 nach dem zweiten Verhandlungstag Mitte Oktober mit Nordmetall-Hauptgeschäftsführer Dr. Nico Fickinger und Alexander Luko. Nordmetall hat ja in der zweiten Verhandlungsrunde ein Angebot gemacht. Wie sieht das denn im Einzelnen aus?
Ja, wir haben in Bremen eine Entgelterhöhung insgesamt um 3,6% vorgeschlagen, sehr früh schon, diesmal in der zweiten Runde. Und das soll in zwei Stufen passieren. Es gibt ein Plus um 1,7% zum 1. Juli 2025 und dann nochmal eine weitere Erhöhung um 1,9% zum 1. Juli 2026.
Aber mit diesem Angebot und mit diesen Zahlen ist ja noch mehr verknüpft, nicht?
Ja, eine ganze Menge noch. Zum einen haben wir gesagt, dass dieses Angebot, von dem wir glauben, dass es gerade noch so in der Breite für die Masse der Unternehmen erträglich wäre, das muss trotzdem auch noch eine Stellschraube, ein Ventil beinhalten für die Unternehmen, die das nicht zahlen können. Deswegen wollen wir die sogenannte automatische Differenzierung fortsetzen, vielleicht sogar ausweiten. Was verbirgt sich dahinter? Das ist der sogenannte T-Zug B in der Fachsprache, also eine Einmalzahlung, die eben bei schlechter Wirtschaftslage auch verschoben oder ganz gekürzt werden kann. Damit haben wir eigentlich in den letzten 3 Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht. Gute Erfahrungen in dem Sinne, dass das sehr behutsam angewandt wurde, bundesweit etwa von 10% der Firmen, im Norden sogar noch weniger, sodass man sagen kann, es ist wirklich ein kleines Ventil, was vielleicht jedes 10., jedes 12. Unternehmen benötigt, was aber überhaupt nicht in der Breite angewandt wird. Aber für die Unternehmen, die wenigen, die es brauchen, ist es eben sehr wichtig. Und das wollen wir jetzt, nachdem es 3 Jahre lang wirklich sehr erfolgreich funktioniert hat, eben auch dauerhaft verankern.
Und dann geht es auch noch um die Modifikation der sogenannten Freistellungstage. Was ist denn das für ein Thema?
Ja, das ist ein Anliegen, mit dem die IG Metall an uns herangetreten ist. Wir haben ja für bestimmte Beschäftigtengruppen, für Eltern, für Pflegende und auch für Schichtarbeiter die Möglichkeit, einen bestimmten Geldbetrag in freie Tage, in Zeit umzuwandeln. Und da müssen wir gemeinsam mal schauen, gibt es da noch Überprüfungsbedarf? Die IG Metall hat da einige Wünsche, was sie sich nochmal anschauen würde. Auch auf Unternehmensseite wird gelegentlich beklagt, dass das Ganze sehr aufwendig ist. Und da haben wir eben auch der IG Metall zugesagt, dass wir uns da zusammensetzen in einer Arbeitsgruppe und eben auch da lösungsorientiert versuchen, ein Ergebnis zu finden.
Jetzt hat ja der Bezirksleiter der IG Metall Küste, Daniel Friedrich, auf dieses Gesamtpaket, auf dieses Angebot eher kritisch reagiert. Er hat gesagt, es sei zu gering, was da angeboten werde. Es würde zu spät kommen, was die Lohnerhöhung angeht. Und der ganze Vertrag sei zu lang angelegt in dem Angebot. Wie sehen Sie das?
Ja, also zumindest in 2 Punkten hat er recht, dass das Ganze spät kommt, ist richtig, dass die Laufzeit relativ lang ist für ein Angebot, hat er auch richtig. Ob es zu wenig ist, darüber müssen wir streiten. Es ist sicherlich jetzt kein opulentes Angebot, es kann es aber eben auch nicht sein, weil wir nicht in einem Business-as-usual-Szenario sind, sondern weil wir uns eben mitten in der Krise befinden. Und da können natürlich die Bäume nicht so hoch in den Himmel wachsen. Und das ist eigentlich auch die Erklärung dafür, warum wir beispielsweise erst zum 1. Juli nächsten Jahres eine Erhöhung zahlen wollen. Wir haben verstanden, dass die IG Metall sagt, sie möchten dauerhafte Entgelterhöhung, also sogenannte Tabellenerhöhungen haben. Und wenn wir uns aber die wirtschaftliche Lage angucken und auch auf das hören, was Experten sagen, von Forschungsinstituten bis zu anderen Ökonomen, alle rechnen eigentlich frühestens im zweiten Halbjahr 2025 mit einer Erholung. Viele sehen die sogar erst für 2026 und deswegen haben wir uns gesagt, dass man dann eben auch logischerweise frühestens im Anfang des zweiten Halbjahres 2025 eine solche dauerhafte Tabellenerhöhung vorsehen kann. Und das erklärt gleichzeitig auch den 3. Punkt, den Sie angesprochen haben, die lange Laufzeit. Wir sind eben im Moment nicht in einer konjunkturellen Delle, wo man sagen kann, nach ein paar Monaten wird das schon wieder besser und dann wird alles wieder gut, sondern wir befinden uns in einer dauerhaften, nachhaltigen Strukturkrise. Die wird nicht in einem Jahr und wahrscheinlich auch nicht in 2 Jahren überwunden sein. Und deswegen haben wir gesagt, es ist wirklich wichtig, dass die Unternehmen zumindest an dieser Front, wenn Sie den martialischen Begriff erlauben, an dieser Front mal Ruhe haben, dass das Jahr 25 und 26 einfach für sie kalkulierbar ist, dass sie wissen, welche Belastungen da auf sie zukommen und deswegen diesmal eben eine sehr lange Laufzeit, die wir vorgeschlagen haben.
Jetzt könnte man aber doch auch andersherum argumentieren und sagen, die Krise ist so schwer, ist denn dann eigentlich dieses 3,6% Angebot mit allem weiteren Drum und Dran zu verantworten?
Die Frage haben wir uns tatsächlich auch gestellt. Das ist wirklich an der Grenze dessen, was wir als Angebot verantworten können. Aber es ging uns eben auch darum zu sagen, wir haben die vergangenen Krisen, die Corona-Krise erfolgreich gemeinsam gemeistert. Es ging uns darum, ein Signal zu geben, auch ein Signal der Wertschätzung an die Beschäftigten, dass wir natürlich auch ihre Bedürfnisse sehen und haben uns deswegen durchgerungen zu dieser Anhebung insgesamt um 3,6%. Das ist nicht fett, aber die fetten Jahre sind eben zumindest für den Moment auch vorbei. Insofern passt das aus unserer Sicht sehr gut in die gegenwärtige Lage und ist wirklich schon eine echte Kraftanstrengung.
Wie sieht es denn mit der Gewerkschaftsforderung nach 170 Euro mehr für die Azubis aus?
Ja, das ist der Gewerkschaft ein sehr wichtiges Anliegen. Sie hat das auch in Bremen in der zweiten Verhandlungsrunde nochmal unterstrichen, indem wir auch einen sehr guten, sehr ruhigen Austausch mit einer ganzen Reihe von Auszubildenden bzw. auszubildenden Vertretern hatten, wo sie uns eben nochmal auf die entsprechenden finanziellen Belastungen hingewiesen haben, wo sie allerdings auch übereinstimmend hervorgehoben haben, wie gut die Ausbildung bei M&E ist und wie gut die Perspektiven sind. Und auch hier, das ist vielleicht noch ein Teil des Angebots, was ich eben vergessen habe, auch hier haben wir als Arbeitgeber gesagt, ja, die Auszubildenden sind unsere Zukunft. Wir sind deswegen bereit, einmalig jetzt auch hier eine im Abschluss dann im Rahmen des Gesamtpaketes die Auszubildendenvergütung überproportional anzuheben. Das heißt also stärker oder eine stärkere Erhöhung zu geben als das, was sozusagen für den Rest der Belegschaft dann am Ende dabei rauskommt. Das soll ein Signal sein an die Jugendlichen, dass wir gemeinsam die Bestrebung haben, unsere Branche auch in Zukunft sehr attraktiv zu halten für junge Leute.
Jetzt haben ja die Metall- und Elektroindustrie und eben auch Nordmetall diese Tarifrunde unter das Motto Standort stärken gestellt, weil der ja nach allen wirtschaftlichen Kennzahlen ernsthaft in Gefahr ist. Meinen Sie, die Gewerkschaft hat das verstanden, diese Situation?
Also die Situation hat die Gewerkschaft sicherlich verstanden. Sie ist ja auch in den Betrieben immer entsprechend vertreten, auch über die Betriebsräte, über die Wirtschaftsausschüsse und dergleichen. Die Frage ist halt, welche Antworten findet man auf diese Krise? Also, dass es uns schlecht geht, das ist, glaube ich, Konsens. Die Gewerkschaft behauptet immer noch, dass jetzt kräftige Lohnerhöhungen wichtig seien, um sozusagen die Kaufkraft anzukurbeln. Das ist ein Argument, was wir nicht gelten lassen, weil wir es eben für falsch bzw. für kontraproduktiv halten. Es ist im Moment eigentlich Geld da. Wir sehen das daran, dass die Sparquote steigt. Das heißt, die Menschen haben Geld, aber sie geben es nicht aus, weil sie verunsichert sind, wie es weitergeht, weil sie vor allem Angst haben, auch um ihren eigenen Arbeitsplatz. Und deswegen sagen wir, das beste Argument zur Kaufkraftstärkung ist, dass wir jetzt einen verantwortungsvollen Abschluss machen, der eben nicht Arbeitsplätze gefährdet und der den Menschen Sicherheit gibt, dass es sich auch in den nächsten Jahren weiter gut entwickelt. Auch das vielleicht ein Aspekt der langen Laufzeit. Auch die Beschäftigten wissen dann natürlich, wie es in den nächsten 2 Jahren weitergeht mit ihren Einkommen und können darauf bauen.
Sehen Sie die Tarifpartner denn auch in einer Art staatspolitischen Verantwortung zur Erhaltung der deutschen Wirtschaftskraft?
Ja, das auf jeden Fall, wobei man jetzt hier auch nicht übers Ziel hinausschießen darf. Also die Krise haben ja nun nicht die Tarifparteien alleine zu verantworten und die Tarifpolitik wäre auch überfordert, wenn man sagen würde, die muss nun alle Verfehlungen der Regierungspolitik und anderer Dinge ausmerzen. Aber es ist immerhin das einzige Instrument, was wir selbst in der Hand haben und wo wir selbst einen Beitrag leisten können als Tarifparteien, die Belastung der Firmen jetzt etwas zu lindern. Das ist wichtig, dass wir das tun. Ich finde persönlich auch, dass es wichtig ist, mit Blick auf das, was wir von der Regierung einfordern. Wir möchten, dass die Regierung uns unterstützt an verschiedenen Fronten, Energiepreise, Bürokratieabbau, Steuererleichterung. Und ich denke, es ist angebracht, dann auch zu zeigen, dass wir selbst da, wo wir es in der eigenen Hand haben, auch unseren Beitrag geleistet haben, um hier eben auch die Firmen zu entlasten. Außerdem denke ich, dass wir tatsächlich jetzt einen guten Moment haben, um zu zeigen, dass wir als Tarifvertragsparteien unseren Auftrag, unser Mandat, was uns ja immerhin vom Grundgesetz vorgegeben ist, die Arbeitsbeziehung vernünftig und fair zu regeln, dass das bei uns in guten Händen ist. Und das geht natürlich am besten, wenn wir jetzt einen verantwortungsvollen Abschluss hinbekommen, am besten sehr schnell und am besten auch ohne teure Warnstreiks.
Am 29. Oktober geht es ja in Kiel mit der dritten Verhandlungsrunde weiter. Was sind Ihre Erwartungen?
Was die Erwartungen sind, weiß ich nicht. Was meine Hoffnungen sind, kann ich Ihnen sagen. Meine Hoffnung ist, dass es wirklich vorangeht, dass wir substanziell weiterkommen. Das heißt, nachdem wir uns jetzt in der ersten Runde angehört haben, was die Forderung der Gewerkschaft ist, in der zweiten unser Angebot präsentiert haben, ist meine Erwartung schon, dass wir jetzt auch wirklich tief und fundiert einsteigen in die Debatte, dass wir ausloten, wo die Druckpunkte der jeweiligen Seite sind, und dass natürlich auch etwas mehr Realismus einkehrt. Natürlich müssen sich am Ende immer beide Seiten bewegen, aber im Moment steht eben die IG Metall noch oder hält noch an ihrer doch sehr unrealistischen 7% Forderung fest. Das war schon zu viel, als sie aufgestellt hat vor einem halben Jahr. Jetzt hat sich die Wirtschaftslage dermaßen verschlechtert, dass man eigentlich überhaupt nicht mehr von einer Angemessenheit sprechen kann. Und deswegen würde ich mir natürlich wünschen, dass hier ein gewisser Realismus einkehrt und dass die Gewerkschaft das auch dann ausdrückt.
Und was ist, wenn Ihre Hoffnungen und Wünsche in dem Zusammenhang nicht in Erfüllung gehen?
Naja, dann läuft es so ab wie immer, muss man fast resigniert sagen. Dann werden wir in den November reinlaufen mit einem Abschluss. Dann wird es mit Sicherheit zu Warnstreiks oder einer Ausweitung der Warnstreiks kommen, denn die Friedenspflicht endet ja am 28. Oktober. Und das macht es nun alles nicht besser. Also je mehr wir zuwarten, umso schlechter wird die wirtschaftliche Lage. Ich glaube, das sieht auch die Gewerkschaft so, dass sie eigentlich auch ein Interesse am frühen Abschluss haben muss. Und eine Eskalation jetzt durch weitere Warnstreiks ist auch komplett unnötig, weil wir eben auch bereit sind zu einem schnellen Abschluss. Und auch das macht es nicht besser, weil es natürlich die Unternehmen nochmal weiter belastet in einer Zeit, wo sie eher Entlastung brauchen, damit sie die Arbeitsplätze halten können und damit es irgendwann wieder vorangeht.
Sagt der Hauptgeschäftsführer von Nordmetall, Dr. Nico Fickinger, in seinem Podcast vom Oktober 2024. Ich danke für das Interesse. Tschüss, sagt Alexander Lugo.